Das ist keine neue Folge von «Apropos». Wir sind zurück am Montag. Aber das ist ein Gespräch, das wir aus aktuellem Anlass hier als Bonus veröffentlichen. Kerstin Hasse, Mitglied der Chefredaktion des «Tagi», hat sich letzte Woche mit dem Autor Jens Balzer im «Kaufleute» in Zürich unterhalten. Über sein Essay «After Woke» haben wir im Podcast «Apropos» auch schon gesprochen. Und dieser Text und seine These haben jetzt mit den US-Wahlen eine ganz neue Aktualität bekommen. Darum möchten wir euch auch das Gespräch nicht vorenthalten. Viel Spass beim Zuhören.
Wo waren Sie am 7. Oktober 2023? Können Sie sich daran erinnern? Wann haben Sie zum ersten Mal von dem furchtbaren Terrorangriff der Hamas auf Israel gehört? Wann hat Sie die erste Push-Mitteilung erreicht? Oder wann haben Sie die ersten Bilder vom Supernova-Festival gesehen? Ich bin mir sicher, Sie können sich an diesen Tag erinnern, genauso wie Sie sich an die Nacht 2015 erinnern können, als es einen Angriff auf das Bataclan gab oder an die furchtbaren Terrorangriffe beim World Trade Center am 11. September 2001. Diese Momente, sie prägen sich uns ein, diese Momente verändern die Welt. Die Auswirkungen des Angriffs der Hamas auf Israel sind groß. Wir lesen täglich davon in den Schlagzeilen. Am 7. Oktober wurden mehr als 1200 Menschen ermordet. Seither wurden durch israelische Streitkräfte über 100.000 Menschen umgebracht. Die meisten davon sind Zivilisten. Der 7. Oktober hatte aber nicht nur Auswirkungen auf Israel und auf Palästina, sondern auf die ganze Welt. Das haben wir nicht auch zuletzt gestern und auf die Nacht von heute bemerkt. Donald Trump kommt zurück ins Weiße Haus. Und für mich stellen sich nach diesem 7. Oktober, aber auch nach der Wahl von Donald Trump, ein paar essentielle und nicht kleine Fragen. Was ist aus der Menschlichkeit geworden? Was passiert mit der Empathie, wenn politische Grenzen plötzlich zu umkämpften Mauern werden? Und wie kann man den Kern des emanzipatorischen Denkens in diesen Zeiten aufrechterhalten? All diese Fragen möchte ich heute mit meinem Gast Jens Balzer besprechen. Ich freue mich sehr, dass er hier ist mit seinem Essay After Woke. Jens Balzer lebt in Berlin, er ist Schriftsteller und Autor im Feuilleton der Zeit. Zu seinen Büchern gehören der Band zur Gesellschaftsgeschichte der Bundesrepublik, jetzt bin ich gestolpert, Entschuldigung, sowie der Essay Ethik der Appropriation. Sein aktuelles Buch After Woke stand auf Platz 1 der Sachbuchbestenliste der Zeit von ZDF und Deutschlandfunk Kultur und er war auf der Shortlist für den Tractatus-Preis sowie auf der Spiegel-Bestsellerliste. Mein Name ist Kerstin Hasse, ich bin Mitglied der Chefredaktion des Tagesanzeigers und freue mich sehr, Sie heute hier im Kaufleuten in Zürich begrüßen zu dürfen. Vor allem bitte ich nun aber um einen herzlichen Applaus für Jens Balzer.
Vielen Dank. Guten Abend.
Zuerst Wasser.
Vielen Dank für die schöne Einführung.
Sehr gerne, Jens. Jens, herzlich willkommen in Zürich.
Dankeschön.
Du hast mir gesagt, du magst die Schweiz.
Ach, man ist ja, als wenn man aus Berlin kommt, ist man sehr, ich freue mich über jede Lesung, die ich in Zürich oder in der Schweiz machen kann, weil man weiß, man kommt auch an. der einzige neuralgische Punkt war heute Morgen, war wieder, wird die Bahn zum Flughafen Schönefeld rechtzeitig fahren. Ab da ging alles reibungslos. Es hat wirklich einen großen, den Charakter einer großen Erholsamkeit hier.
Das freut mich vor allem heute zu hören. Ich glaube, die Erholsamkeit, die können wir alle gebrauchen. Als du heute Morgen in den frühen Stunden Berlin verlassen hast, war da Donald Trump bereits gewählt? Noch nicht ganz wahrscheinlich, noch nicht offiziell.
Noch nicht offiziell, aber als ich am morgens dann irgendwie um 9 am Flughafen war, da war schon klar, dass ich weiß nicht, ob er sich da selber schon ernannt hatte zum Präsidenten.
Ja, das schon wahrscheinlich, ja.
Es zog alles irgendwie, es deutete alles darauf hin, ja. Insofern ist das ja, jetzt sind wir wirklich after woke.
Genau, genau. Nicht das woke Hollywood hat diese Wahl entschieden, sondern die arbeitende amerikanische Bevölkerung. Dem neuen Präsidenten wünsche ich Glück und Gottes Segen. Das sind Alice Weidels Glückwünsche auf X. Ich würde sagen, wir sind damit echt direkt beim Thema, oder?
Wir sind damit beim Thema, weil das natürlich die große Anti-Vogue-Kämpferin Alice Weidel, ist interessant, wenn man sich irgendwie mit diesem Begriff auseinandersetzt, irgendwie sich mal die Statistiken ansieht, wie das im Deutschen Bundestag wäre, wie oft dieses Wort gebraucht hat. Ich glaube, 80% gehen auf die AfD, wenn sie wieder das Vogue-Gendern oder das Vogue... Woke dies, woke jenes, woke Sprechverbote, die Diskurspolizei etc. geißeln und da wird eigentlich im positiven Sinne gar nicht benutzt. Das stellt sich jetzt keiner mehr hin und sagt so, ich bin woke. Das war ein Versuch meines Buches, immer mal zu gucken, ob es überhaupt auch so einen positiven Kern davon geben könnte oder wo der Begriff einfach eigentlich herkommt. Und ich fand es aber tatsächlich heute auch interessant. Ich meine, ich bin ja auch jahrelang als Musikkritiker gearbeitet und auch als Popkritiker. Das woke Hollywood, was ist denn mit der woken Popkultur gewesen? Wir haben jetzt uns ein halbes Jahr darüber jetzt irgendwie die Gedanken, den Kopf darüber zerbrochen, wird sich Taylor Swift jetzt mal für Kamala Harris irgendwie äußern oder nicht? Und wenn sie es tut, dann wird sie doch garantiert gewinnen. Taylor Swift hat es dann getan, hat aber nichts geholfen und alle anderen Prominenten, die da
Nein, weder der Club der Childless Cat Ladies noch Beyoncé und Co. hatten den Unterschied
Steven
gemacht.
Nix hat noch ein dramatisches Fight for Your Right für die Abortion Laws. Das hat alles nichts geholfen irgendwie. Und wer tatsächlich jetzt der größte Popstar war an Donald Trumps Seite, war jemand aus diesem Mixed Martial Arts Milieu, nämlich Dana White.
So, ne? Männlichkeit.
Genau, die coole, rohe Männlichkeit, der diese wahnsinnig erfolgreiche Liga macht. Trump hat ihm ja auch vorgeschlagen, jetzt, wenn er gewählt wird, man wird sehen, was daraus wird, dann jetzt Migranten gegen seine Martial-Arts-Kämpfe antreten zu lassen. Und wer gewinnt, darf dann bleiben, glaube ich. Das ist eigentlich so eine Christoph-Schlingensief-Idee. Aber das kommt jetzt wird jetzt von Donald Trump nochmal realisiert. Also wir haben da tatsächlich, ich habe mich heute, also auch als Feuilletonist, also ich habe heute auch nochmal zwischendurch nochmal mit den KollegInnen von der Zeit gesprochen, als ihre Ressortkonferenz hatten in Hamburg. Wie haben wir eigentlich die amerikanische Popkultur, haben wir die eigentlich im Blick, was da wirklich passiert, oder haben wir das falsch eingeschätzt? Also wir haben uns jetzt irgendwie alle so oft Taylor Swift und Billie Eilish, und das war ja so das Jahr der großen, wie auch immer, woken Pop-Diven oder zumindest sich progressiv emanzipatorisch äußernden Pop-Diven, das große Jahr, in dem der Pop endlich weiblich wurde, wie man so sagte. Und vielleicht ist aber der größte Popstar tatsächlich jetzt irgendwie ein völlig archaischer, maskulinistischer, als ob er direkt aus dem Wald käme, Mixed Martial Arts Kämpfer, nämlich dieser Dana White. Vielleicht haben wir auch einfach eine
düstere Vorstellung.
Vielleicht muss einfach unser Blick auf die gesamte amerikanische Popkultur noch viel düsterer werden als bisher, als Resultat dieses Abends. Aber jedenfalls, um deine Frage zu beantworten, wir haben da natürlich irgendwie, also nicht nur bei Alice Weidel, sondern auch irgendwie in vielen Kommentaren, auch aus englischen Zeitungen, aus britischen Zeitungen, heute interessanterweise irgendwie so, das wurde jetzt als der große Sieg von Donald Trump über die woken Eliten dargestellt, und jetzt ist endlich Schluss mit Sprechverboten und Gendern und Cancel Culture.
Du schreibst in einem Essay, für Donald Trump ist Vogue zu einem Sammelbegriff geworden für die progressive Linke oder auch für alle Menschen, die nicht in einem autoritären Staat unter seiner Führung leben wollen. Was glaubst du, wie stark haben diese woke oder linksliberalen Ideologien Trump jetzt geholfen, diese Wahl zu gewinnen?
Das ist immer schwer zu sagen, wie groß der Einfluss der Realität irgendwie auf Trump ist und auch irgendwie auf die Wahlentscheidung und was einfach jetzt ideologisch natürlich projiziert wird. Und wir haben aber natürlich, wenn man sich auch die sozialen Netzwerke ansieht, natürlich allen voran jetzt irgendwie der neue große Trump-Buddy Elon Musk irgendwie auf X, irgendwie, die jetzt wirklich den Kampf gegen das Woke ins Zentrum ihres Kulturkampfs gestellt haben. Und damit wird auch alles andere, auch fast alles andere überdeckt, was ansonsten irgendwie an Wahlentscheidungen da irgendwie hätte zu tragen kommen können.
Und sich damit auch Anti-Establishment positionieren konnten, was ja besonders bei Trump wirklich doch interessant oder ironisch anmutet.
Ganz, ganz absurd ist, ja. Aber die Konstruktion eines sich woke-gerierenden Establishments, das darüber den Kontakt mit dem dem sogenannten einfachen Mann verloren hat. Das ist ja natürlich in den USA eine Formierung des Kulturkampfs, die man schon im allerersten Trump-Wahlkampf beobachten konnte. Also circa um 2016 schlug ja Vogue aus einem ja durchaus positiv besetzten Begriff, also bei Black Lives Matter, Stay Woke, irgendwie dann in so einen Begriff des rechten Kulturkampfs. Das konnte man in Deutschland bei der AfD besichtigen. Dann natürlich selbst Putin hat sich nochmal irgendwie als Anti-Voker-Kämpfer repräsentiert, Viktor Orban und dann natürlich dann auch irgendwie Republikaner wie Ron DeSantis in Florida, die das also wirklich über gar nichts anderes mehr geredet haben, als irgendwie das Voker muss irgendwie jetzt ausgelöscht werden und die Cancel Culture muss ausgelöscht werden. Und dabei natürlich verschweigen, dass die allergrößten Initiativen zur Cancel Culture, also zur Verbannung von zum Beispiel Büchern aus Bibliotheken, gerade von rechts kommen. Es gibt ja eine große Welle in republikanisch regierten Staaten in den USA, wo alles, was irgendwie mit LGBTQI-Literatur, mit selbst Literatur von Frauen oder Literatur von Afroamerikanern, Afroamerikanerinnen jetzt irgendwie aus den Regalen, aus teilweise wirklich sehr, sehr windigen Vorwänden entfernt wird. So ist die Lage.
Du hast jetzt gerade schon damit begonnen, über die Herkunft des Begriffs Vogue zu sprechen. Und ich möchte auch hier gerade einsteigen und den Übergang zu deinem Essay schaffen. Du beginnst dein Buch damit, überhaupt mal zu erklären, woher dieser Begriff kommt. Könntest du uns hier mitnehmen und laut über diesen Begriff nachdenken?
Naja, das war gewiss das unmögliche Vorhaben, das ich mir gestellt habe. Also ein Begriff, der eigentlich so vollständig ruiniert ist in der öffentlichen Debatte, zumindest nochmal auf 105 Seiten wieder zu rehabilitieren. Das Interessante ist, der Begriff kommt aus der afroamerikanischen Emanzipationsbewegung. Es gibt verschiedene, also zum ersten Mal, soweit man das irgendwie so rekonstruieren kann, oder auch prägend, tritt er auf in einem Blues-Song in den 30er Jahren von einem Bluessänger und von einem Blues- und Folksänger namens Led Belly. Und der nimmt einen Song auf, Scottsboro Boys, der behandelt einen der, man muss leider eben sagen, typischen klassischen Justizskandale in den 30er Jahren in Alabama, wo sieben schwarze junge Männer wegen haltloser Vorwürfe der Vergewaltigung zweier weißer Frauen, die sie dann sogar später zurückgenommen haben, dann irgendwie zu langjährigen Haftstrafen zum Tode, dann wird die Todesstrafe in Haftstrafen zurückverwandelt, irgendwie verurteilt werden, beinahe noch gelyncht worden wären irgendwie im örtlichen Polizeihaus. Dann in Led Belly 1938 dann diesen Song auf und es gibt über die Scottsboro Boys und es gibt dann irgendwie am Ende eine, in der ersten Aufnahme kann man beim Smithsonian Institute auch online sich anhören, das ist ein ganz toller Song, so eine gesprochene, so ein Nachwort. So hier nehmt euch ein Beispiel, hört meine Worte irgendwie so oder denkt an die Scottsboro Boys, macht einen großen Bogen um Alabama. Und wenn ihr das Pech habt, da im schlimmsten Fall sogar wohnen zu müssen, dann stay woke. Also passt auf, irgendwie was, also schaut keinen weißen
Schief an. Bleibt aufmerksam.
Bleibt aufmerksam für die Gefahren, die euch drohen. Das ist erstmal jetzt eine Aufforderung, sich der eigenen, also der Diskriminierung bewusst zu sein und sich zu schützen gegen die Gefahren. Es gibt dann ein zweites Vorkommnis in der Literatur aus den 60er Jahren von einem in Harlem lebenden Dichter, William Melvin Kelly. Das fand ich auch sehr schön. Da gibt es einen Text in der New York Times von damals, der heißt If You Woke, You Dig It. Und da geht es darum, wie die weißen Hipster, die gerade angefangen haben, sich so zu nennen, und die weißen Beatniks damit anfangen, sich die schwarze Kultur anzueignen. Also ich meine, wir haben immer noch, natürlich bis heute, aber damals erst recht, einen extremen Rassismus, aber gleichzeitig gibt es coole weiße Leute, die Jazz hören und die dann sich dann auch irgendwie so den afroamerikanischen Slang aneignen. Die sagen dann, you dig it, wenn irgendwas was okay ist irgendwie, oder reden dann von Cool Cats und wie dieser Jazz-Slang so ist. Und Kelly schreibt dann, seid wachsam, dass ihr die Worte, die sich die Weißen aneignen, in Zukunft einfach nicht mehr benutzt, sondern sagt irgendwas anderes. Ihr müsst denen halt immer, um eure eigene Kultur zu bewahren, eine Nase voraus sein. So,
also quasi in dem Moment, in dem die Weißen diese Worte übernehmen oder eure Sprache, sucht euch eine neue Sprache, um wieder die
Genau, sucht eine neue Sprache. Und da ist ein interessantes Verständnis von Kultur drin. Deswegen finde ich das irgendwie auch als Entwicklungsstufe von diesem Begriff so prägnant irgendwie. Also wir haben eine Kultur, die setzt sich ab von der weißen Kultur. Wir haben unsere eigene Musik. Und wir wissen, dass die Weißen versuchen, uns das wegzunehmen, weil glauben sie, dass wir immer, also gibt's die rassistische Diskriminierung immer noch, aber sie wollen halt unsere coole Kultur haben und dann bewegen wir uns einfach von denen weg. Das ist ein sehr, sehr, sehr wachsamer, aber auch irgendwie sehr, sehr flexibler Kulturbegriff, der da von William Melvin Kelly aufgerufen wird. Und das Dritte ist dann natürlich das, was den Vogue-Diskurs in den letzten 20 Jahren geprägt hat. Das kommt auch von einer R&B-Sängerin, Erykah Badu, in einem Stück irgendwie aus dem Jahr 2008, glaube ich, Master Teacher heißt das. Und da wird es dann wirklich die Aufforderung von Lead Belly, passt auf, was um mich herum passiert, an quasi in so moralischen Imperativ verwandelt. I will stay woke oder in ein Selbstbekenntnis. Ich will wachsam für Diskriminierung bleiben, aber auch für Diskriminierung anderer. Und ich will wachsam dafür bleiben, ob ich gewissermaßen wachsam genug bin. Also da wird dann schon so eine Metaebene eingezogen. Also, und ob meine Urteile über die Welt auch stimmen. Und ich will immer gucken, irgendwie, wie viel mich mit den anderen Menschen darüber verständigen. Das ist quasi so ein kommunikationsphilosophischer, diskursphilosophischer Ansatz, der da in einem Song ausgebreitet wird. Dieser Slogan Stay Woke wird dann zu einem der Slogans der Black Lives Matter Bewegung irgendwie in den 10er Jahren, also der großen Bewegung, die sich gegen die rassistische Diskriminierung in den USA erhebt.
Wir werden sicher später nochmal über Black Lives Matter reden. Zuerst möchte ich jetzt aber zu diesem Buch kommen. Und du hast mir gesagt, dass der 7. Oktober ist passiert und du hast ein Schweigen wahrgenommen in deinem Umfeld. Und irgendwann gab es einen Abend und eine Flasche Rotwein und deine Sorgen. Und du wusstest, du musst dich mit diesem Wokeness-Begriff auseinandersetzen im Nachzug zu diesem furchtbaren Hamas-Angriff.
Naja, das war irgendwie einer der Impulse, dieses Buch zu schreiben. Nicht der einzige, aber das, was dann gewissermaßen der maßgebliche Auslöser war, wenn man sich, sagen wir mal, wie ich, einer sowohl intellektuellen als auch kulturellen Szene zugehörig gefühlt hat oder auch immer noch fühlt, deren Blick auf die Welt und deren intellektuelles Instrumentarium und deren kulturelle Vorstellungen sich im weitesten Sinne aus dem speisen, was man als Vogue bezeichnen könnte, also aus postkolonialem Denken, aus queer-feministischem Denken, also aus die progressive Linke der letzten 20 Jahre, die angetreten war, um Diskriminierung auf möglichst breiter kultureller Ebene, in einem möglichst breiten kulturellen Spektrum irgendwie zu bearbeiten und zu abzubauen. Dann war es für mich in der Tat extrem verstörend, also es bahnte sich an, aber es war verstörend, dass aus dieser Szene am 7. Oktober, direkt nach dem 7. Oktober, keinerlei Zeichen der Solidarität oder der Empathie kam für die Opfer des Angriffs der Hamas in der Negev-Wüste, für die Opfer des Massakers. Und das gerade, obwohl da ja, du hast in einem Land auch schon das Bataclan erwähnt, mit da etwas passiert ist, was man in den letzten Jahren oft beobachten konnte, dass nämlich in den Fokus islamistischen Terrors immer wieder Festivals und Clubs geraten sind.
Ja,
weil die
westliche Lebensweise.
Weil die als Zeichen des dekadenten Westens erscheinen, so ja auch da. Und da gab es aber, sonst gab es also oft auch mal dann, ne, auf Instagram bei Black Lives Matter stellten alle irgendwie ihre Kacheln auf schwarz, gab es irgendwie diese Solidaritätsbekundung, da passierte erst gar nichts und dann fing relativ schnell, auch aus gerade so woken postkolonialen Kreisen, kamen dann die ersten Wortmeldungen, in denen begonnen wurde, die Taten der Hamas irgendwie als postkolonialen Befreiungskampf zu idolisieren. Und die relativ schnell ja auch publik gewordenen, weil sie von den Tätern und Terroristen irgendwie selber kommuniziert worden, visuell, die sexualisierte Gewalt, die Vergewaltigung, die Verschleppung der Geiseln rundweg zu leugnen als Propaganda. Und das hat für mich Das passierte alles wohlgemerkt irgendwie in den ersten Tagen nach dem 7. Oktober, also bevor es überhaupt irgendeine militärische Reaktion Israels gegeben hat. Es bezog sich rein auf die Taten der Hamas, die in einer wirklich unerträglichen Weise dann irgendwie als, es gab dann auch so Memes, wo dann irgendwie so diese Drachenflieger dann irgendwie so plötzlich ne, so zu so Befreiungszeichen gesetzt wurden. So, da stellte sich, also zum einen war es für mich so, da ich mir dachte irgendwie so, dass da läuft irgendwas gerade wahnsinnig schief, weil gerade in einer Szene, die sich jetzt so viel für Empathie, Einfühlung in den Schmerz des anderen, Sensitivität, wie ich gerade schon sagte, wenn man das mit Erika Badu denkt, Stay Woke, auch für die Diskriminierung der anderen, dass in dieser Szene irgendwie das Leid israelischer Menschen überhaupt gar nicht mehr mitgedacht werden konnte, weil offenbar israelische Menschen, aber auch dann, wie sich dann später gezeigt hat, jüdische Menschen im Allgemeinen als Angehörige eines Tätervolks oder wie man dann sagt, von Siedlerkolonialisten irgendwie angesehen wurden, gegen die jetzt jedes Mittel recht ist. Und da, abgesehen davon, dass mich das wirklich tief verstört hat, weil man dann auch, also die Differenzen über diese Frage gerade in Berlin alte Freundeskreise durchschnitten haben irgendwie, und Menschen, mit denen man dachte, man ist ungefähr eine derselben Meinung, irgendwie plötzlich also für mich auch wirklich unerträgliche, indiskutable Positioneneinnahmen in dieser Frage. Und ich habe mich dann schon auch gefragt, so woher kommt das, dass dieses eine sich selbst als Vogue verstehende, sensibel, empathisch verstehende Szene gerade an so einem Punkt überhaupt keine Empathie zeigt.
Die vorhin beschriebene Wachsamkeit, ja, oder von der sie kommt, ja, die war nicht hier, die war nicht existent, weil die sofort passierte der Schritt zu Free Palestine und die Solidarisierung mit den Opfern auf der israelischen Seite wurde totgeschwiegen.
Die wurde totgeschwiegen. Es gab mit einigen wenigen Ausnahmen, es haben sich dann schon noch ein paar Stimmen gefunden irgendwie. Und was mich daran auch noch mal besonders frappiert hat, ich kann jetzt also vor allem für Deutschland sprechen, vielleicht können wir mal darüber reden, wie es in der Schweiz ist, darüber weiß natürlich mehr als ich irgendwie, aber also gerade jetzt für meine Heimatstadt Berlin sprechen darf, dass dann die völlig gerechtfertigte, nach den Reaktionen des israelischen Militärs natürlich, du hast gesagt, 100.000 Tote, die meisten Zivilisten, irgendwie, dass die völlig gerechtfertigten Reaktionen darauf irgendwie an keinem Punkt dazu geführt haben, dass man, also in Berlin jedenfalls nicht in der Lage gewesen wäre, auf beiden Seiten um Frieden zu fordern oder gemeinsam zu demonstrieren. Es gab keine einzige, im ersten Jahr, neulich gab es mal eine kleine, aber es gab im ersten Jahr keine einzige Demonstration, die sich irgendwie, deren Ziel gewesen wäre, Frieden für Israel und Frieden für Gaza. Sonst war sofort komplett polarisiert. Und wir haben in Deutschland, insbesondere in Berlin, auch in einigen anderen Großstädten, seit nach dem 7. Oktober einen extremen Anstieg antisemitischer Gewalt. Mhm. Also es gibt eine Beratungsstelle in Berlin, das ist die OKEF, wo man sich irgendwie Hilfe suchen kann bei antisemitischen, aber auch anderen rassistischen Diskriminierungen. Im ersten Monat haben sich die antisemitischen Übergriffe und Angriffe verzwölffacht in Berlin. Und dann übers Jahr hinweg war es insgesamt eine Verfünffachung. Das heißt, es werden in ganz großem Maßstab, das haben wir auch in den USA gesehen, jüdische Menschen, nur weil sie zum Beispiel mit einer Kippa irgendwie oder einem kleinen Davidstern irgendwo durch die Stadt laufen, irgendwie haftbar gemacht für die Politik Israels.
So. Das war natürlich hier in Zürich oder in der Schweiz auch ein Thema. Zürich hat eine sehr große orthodoxe Gemeinschaft. Ja. Es gab auch eine Attacke auf einen orthodoxen Juden in Zürich. Was mich noch interessieren würde, du hast das angesprochen, auch die Diskussion in Freundeskreisen. Ich habe das selber von vielen deutschen Freundinnen und Freunden mitbekommen, dass wirklich eine Radikalisierung der freundschaftlichen Debatten stattgefunden hat. Eine Freundin sagte zu mir, momentan mache ich keine Abendessen-Einladungen mehr, weil es geht und sofort liegen sich alle in den Haaren und es ist unaushaltbar. Du hast mir gesagt, dass genau dieses Gefühl von man kann nicht mehr miteinander reden eben auch für dich ein Anstoß war, dieses Buch zu schreiben.
Ja, ich hätte mir halt gewünscht, ich würde mir ohnehin wünschen, dass alle wieder miteinander reden. Wer tut das nicht irgendwie? Wenn man diesen Begriff der Wokeness richtig verstehen würde oder so wie ich ihn glaube, dass man ihn verstehen sollte, dann ist es ja erstmal irgendwie das Offenhalten des Dialogs und das Offenhalten der Fähigkeit, sich in das Leid anderer Menschen einzufühlen und auch in das Leid von Menschen, die in einem Konflikt auf der anderen Seite stehen. Das ist ja eh schon schlimm, wenn man sagt, man teilt Konflikte. Aber der Krieg ist ja, wie man weiß, der große Vereinfacher irgendwie. Also das wird dann irgendwie auf natürlich dann irgendwie so in sehr, sehr polarisierender Weise vorangetrieben und verteilt. Und ich glaube aber tatsächlich, dass ein Kern dieses Problems ist, das habe ich auch zu beschreiben versucht, wie eine, sagen wir mal so, auch eine postkoloniale Theoriebildung der letzten Jahrzehnte irgendwann dazu geführt hat, dass untaugliche Begriffe wie eine Unterteilung in Schwarz und Weiß, die aus der afroamerikanischen natürlich Emanzipationsgeschichte kommt, jetzt übertragen werden, oder ein Begriff wie Siedlerkolonialismus, der aus der US-amerikanischen Geschichte kommt, jetzt übertragen wird auf den Ostkonflikt. Also wir haben es dann jetzt mit weißen Siedlerkolonialisten zu tun, die ein indigenes Volk irgendwie aus seinen Stammesplätzen vertrieben haben. Das hat natürlich mit der Komplexität irgendwie der Geschehnisse irgendwie im Nahen Osten seit den 20er Jahren wenig zu tun. Mhm. Schon die Tatsache, dass das Juden und Jüdinnen als weiße Menschen kategorisiert werden, ist für Unsinn. Wenn man einmal in Israel war, weiß man, dass die nicht so aussehen irgendwie. Und trotzdem gibt es aber so ein binäres Schema, das da aufgefropft wird. Und mich hat halt versucht, ein Teil dieses Essays besteht im Versuch zu rekonstruieren, wo kam das her? Also wo kam eine, wenn man das woke Theorie nennen will, oder auch eine postkoloniale Theorie oder queer-feministische Theorie, die mal angetreten war, um verhärtete Identitätsvorstellungen zu, wie man in der Postmoderne sagte, zu dekonstruieren, also offen, also wie konnte es dazu kommen, dass gerade in dieser Theorie und in dieser Szene und in diesem intellektuellen Milieu jetzt wieder so extrem mit Identitätsbegriffen gearbeitet wird. Du gehörst auf die Seite, du gehörst auf die Seite. Das eine
Meine Solidarität
das eine,
gehört zu dieser Seite genau, und nicht zu
oder
der Seite.
Zur anderen Seite. Das eine sind die Unterdrücker, das andere sind die Unterdrückten. So, und das ist, dass da überhaupt keine Grautöne mehr zugelassen wurden. Und eigentlich, so wie ich das mal, wenn man die Geschichte des woken Denkens rekonstruiert oder in der Geschichte zurückverfolgt und auch des postkolonialen Denkens und auch gerade des queer-feministischen Denkens irgendwie so, dann war das immer ein Denken in Grautönen und ein Denken, das Identitätsbegriffe in Fluss versetzen wollte und wo es irgendwie ums Werden ging und nicht irgendwie ums Sein, um die Herkunft, irgendwie um die Fixidentität. Das ist schon ein Teil der Polarisierung, gerade jetzt mal so in den, sagen wir mal, linken progressiven Debatten, irgendwie rührt schon auch daher, dass die so identitär geworden sind. Und damit sind wir dann aber auch fast wieder beim Anfang, nämlich bei Donald Trump irgendwie.
Genau, das würde mich gerade interessieren. Bevor wir zu Donald Trump noch kommen, Harald Martenstein hat Zeit Magazin Kolumnist, den Sie vielleicht auch kennen. Er hat in einem Interview mit dem Tagesanzeiger gesagt, Wokeness sei eine Ideologie, die streng binär gut und böse unterscheidet. Soweit waren wir jetzt auch gerade. Und er sagt, Weiße sind schlecht, nicht Weiße sind gut, Männer sind schlecht, nicht Männer sind gut. Palästinenser sind gut, weil sie den Kolonialismusopfern zugerechnet werden. Israel ist böse, weil Israel unter weißen Kolonialisten geführt wird, was vollkommen absurd ist. Aber es hat den Vorteil, dass es auch der Dümmste schnell kapiert.
Ja, da ist natürlich was, wenn man mal den Schaum vom Mund, den Martensteinschen Schaum vom Mund mir zurücknimmt.
Ich habe sonst nicht unbedingt die gleiche journalistische Ausrichtung.
Ist da natürlich schon was dran. Ich würde aber immer, also wo ich entschieden widersprechen würde, sind dann immer so Sätze wie Wokes Denken ist binär. Ich glaube, das ist, wenn man sich die Geschichte ansieht, dann gibt es tatsächlich eine Tendenz dazu, dass anti-essentialistische oder nicht-identitäre irgendwie aus dem Denken zu verlieren. Das verschwindet irgendwie und damit wollte ich auf Trump zurückkommen, es gleicht sich dann mit dem identitätspolitischen Denken derjenigen an, gegen die man eigentlich mal angetreten war. Deswegen glaube ich, dass man sich das so einfach wie Martenstein, außer man will halt ein paar Gags in so einer Kolumne machen, irgendwie nicht machen darf, irgendwie so, weil es geht immer darum, es ist ein Prozess. Und ich glaube auch, und das wäre halt meine Hoffnung, wenn man, also auch irgendwie das, die Hoffnung, die sich mit dem Schreiben dieses Essays verbunden hat, irgendwie, dass man sagt, hier ist, offenbar ist da was schiefgegangen oder hat sich irgendwas verhärtet, aber wenn wir uns ansehen, wo das herkommt, dann können wir ja vielleicht irgendwie diese Verhärtung auch wieder aufbrechen, wenn wir guten Willens sind. Und ich bin jetzt irgendwie deswegen, weil halt das Buch heißt ja auch nicht Anti-Woke, sondern After-Woke. Ich glaube, wir sind in einer bestimmten historischen Situation, wie wir jetzt heute gesehen haben, irgendwie, wo der Begriff eigentlich unbrauchbar geworden ist, weil er halt von verschiedenen Seiten so missbraucht wird oder man sich nicht mehr daran erinnert, worum es eigentlich mal ging oder sich nicht mehr erinnern will. Irgendwie. Aber daraus jetzt wieder so wie wiederum, also gerade ja, sehr schön ausgewähltes Zitat, so wie das dann so Harald Martenstein macht, daraus dann wieder eine Feindmarkierung zu machen, das führt uns nicht, wirklich nicht weiter. Ich glaube, wir müssen hinter diese Feindmarkierung zurücktreten.
Genau, weil sie uns ja auch nicht hilft, die Solidarisierung, die ja irgendwo in dem Sei wachsam steckt.
Genau.
Die stellt sie ja komplett in Frage. Also das instrumentalisieren ja dann Trump und Populisten genau wieder.
Nee, es gibt, wie wir also gesehen haben, also ich sehe halt in diesen Ereignissen rund um den 7. Oktober irgendwie eine extrem starke Entsolidarisierung, die ich auch enorm enttäuschend finde. Die ist in dem, was man vielleicht identitätspolitisches Denken oder wokes Denken, das ist ja halt immer so ein diffuser Bereich nennen könnte, hat die schon eine längere Geschichte, aber da ist es besonders stark aufgetreten. Aber natürlich führt diese Entsolidarisierung auch dazu, dass sich die Linke, wie so oft in der Geschichte der Linken, erstmal wieder mit sich selber beschäftigt. Während die konservativen und reaktionären Kräfte einfach
davonziehen.
Weil die sind sich in der Regel einig. Vielleicht auch nicht ganz so einig, wie man denkt, irgendwie, das kommen wir vielleicht später noch drauf, irgendwie, aber es ist tatsächlich eine. Ich bin ja schon sehr alt. Man denkt irgendwie in den. Also ich habe viel auch bei den Ereignissen des letzten Jahres oder auch der Zeit davor natürlich daran zurückgedacht. So ähnlich war es in Deutschland schon mal mit den K-Gruppen. Also wir hatten in den 70ern die Neigung der Post-68er Restlinken, sich in so kleine Splittergruppen irgendwie zu verstreuen irgendwie und dann wurden wirklich sehr Maoisten gegen Trotzkisten irgendwie und ne, die vierte Internationale gegen den KBW und also wirklich alle nur noch damit beschäftigt waren, sich gegenseitig fertig zu machen, bis dann in Deutschland 1980 die Grünen gegründet wurden und die dann tatsächlich mit ihrem Marsch durch die Institutionen, egal was man davon heute hält, dann irgendwie diese ganzen Gruppen irgendwie aufgefangen haben und dann irgendwie ins Pragmatische gewendet haben. Ich denke mal, vielleicht passiert das jetzt mit denen auch nochmal. Momentan deutet nichts darauf hin, aber das wäre wirklich eine.
Ich wollte gerade sagen, das wäre wirklich, scheint noch nicht so weit zu sein.
Ja. Gerd Kühn, deutscher Historiker, hat mal ein schönes Buch, ein sehr, sehr gutes Buch geschrieben, das Rote Jahrzehnte, war selbst in diesen K-Gruppen und meint irgendwann, 1979 war es plötzlich so, ging er zum letzten Treffen seiner trotzkistischen Internationale und ging vor die Tür und es war plötzlich, als würde ein Vorhang weggezogen und die Sonne kam rein und er fragte sich, was habe ich die letzten 10 Jahre hier eigentlich gemacht? So. Und auf den Moment warte ich auch hier immer noch bei diesen Gruppen. So.
Was ja in diesem Kontext um auch die querfeministischen Stimmen in diesem Wokeness-Diskurs ja sehr interessant ist, dass diese Stimmen sich verirren und man selbst mit Stimmen, die man vielleicht auch bewundert hat für ihr Schaffen, plötzlich irritiert ist über die Wege, die sie genommen haben. Ein gutes Beispiel ist Judith Butler. Mhm. Du schreibst über Judith Butler in deinem Essay und das ist eine Stimme, die geradezu trumpistische Züge angenommen hat. Mhm. Also am meisten erschrocken habe ich mich über die Tatsache, dass Judith Butler komplett geleugnet hat, dass diese furchtbaren sexuellen Übergriffe, diese sexuelle Gewalt diesen Frauen und Männern überhaupt angetan wurde.
Das war diese Diskussion in Paris. Das kann man sich, wenn Sie das mal ansehen wollen, da stockt einem wirklich das Blut in den Adern. Das ist der Moment der Trump-Werdung von Judith Butler. Gar keine Frage. Also ist das überhaupt bewiesen? So zieht dann so eine Schnute.
Das sind Personen, an denen man sich mal orientiert hat, klar. Die sich komplett verirren, die keinen Kompass mehr bilden können. Die so von denen man so an Respekt verliert in so einem Moment. Also ich glaube, wenn Sie das Interview sehen, das ist wirklich, oder diesen Ausschnitt, das ist wirklich ein Interview, ja. Das ist wirklich unglaublich schockierend.
Na, insofern ist dieser Essay aber auch dann irgendwie, also auch für mich persönlich ein Teil der Traumaarbeit oder Traumabewältigung, weil ich wirklich gerade angefangen zu studieren, Ende der 80er Jahre, Gender Trouble von Judith Butler kam 1990 raus. Das war wirklich ein ausgesprochen erhellendes Buch. Ich habe das irgendwie oft gelesen und studiert und auch in späteren Essays immer mal wieder zu Rate gezogen, weil da wirklich viele interessante Gedanken drin sind. Und dann fragt man sich schon dann irgendwie, ob man da völlig auf dem falschen Dampfer war.
Was ist denn da passiert?
Da gibt es irgendwie zwei Antworten drauf. Ich glaube, was Butler angeht, was Butler speziell angeht, ist es so, dass. Ich muss noch anders anfangen. Das Interessante ist irgendwie, dass dieses Denken, dieses queer-feministische Denken, das sich ja auch mal ausgezogen war, um geschlechtliche Identität zu dekonstruieren, also wie im Fall von Butler zu sagen, das ist ein Effekt von Wiederholung, von Performance, von Spiel, so, der dann irgendwann naturalisiert wird. Aber alles, von dem wir behaupten, so, das ist Natur, das ist unverrückbar, das ist selbst nur ein kultureller Effekt. Mhm. So, das wird oft karikiert, aber das ist tatsächlich irgendwie so, als ob Butler jetzt sogar nur noch irgendwie so gar keinen Halt mehr hätte irgendwie im Denken. Aber tatsächlich ist das in Gender Trouble auf eine sehr interessante, auch sie war ja auch Hegelianerin, sehr interessant dialektisch ausformuliert. Also das kann man schon, das ist schon eine philosophisch sehr, sehr interessante Operation. Dann ist natürlich die Frage, wie kann man zum einen als Feministin überhaupt, in Berlin das Phänomen der Queers for Palestine irgendwie, also ne, sich einer patriarchalischen, eliminatorisch homo-transphoben und auch antifeministischen, misogynen Vereinigungen dann irgendwie an den Hals werfen. Und darüber können wir vielleicht gleich noch sprechen. Und bei Butler ist es so, dass dieses Denken der Auflösung von Identitäten, das kann man in den Nullerjahren verfolgen, dann aber dazu geführt hat, dass sie für das von ihr als ihr eigenes empfundene Volk, nämlich die Jüdinnen und Juden, eine, wie es bei ihr hieß, eine Ethik der Diaspora entwickelt hat. So, und dieser Ethik der Diaspora war es gewissermaßen, da waren die Jüdinnen und Juden, dass das dekonstruierte Volk schlechthin, die halt irgendwie kein Territorium haben, die sich deswegen auch immer nur in anderen Völkern bewegen und deswegen auch gar nicht auf die Idee kommen, sowas wie eine essentialistische Identität auszubauen. Und das heißt aber, dass all jene Jüdinnen und Juden, die im Staat Israel leben und die auch Wert darauf legen, in einem Safe Space, in einem Territorium, in einem geschützten Territorium zu leben, dass die irgendwie in Butlers Denkgebäude offenbar nicht reinpassen. Also das ist dann der Skandal des dekonstruierten Volkes, das irgendwie auf die Dekonstruktion keinen Wert legt. So, das ist eine Grenze, das ist dann irgendwie so, das versuche ich im Buch zu beschreiben als Essentialisierung des Anti-Essentialismus. Irgendwie. Also das ist so da schlägt dann gewissermaßen so ein Denken der Befreiung von identitären Mustern um in neue Imperative. Also jeder, der irgendwie in einer bestimmten Art und Weise leben will, nämlich in diesem Fall auf einem geschützten Territorium, der ist auf dem falschen Dampfer. Und zwar dermaßen auf dem falschen Dampfer, dass dann für Butler offensichtlich auch, jetzt dann gelegentlich mal so halbherzig davon distanziert, aber am Ende des Tages irgendwie die Hamas irgendwie eine linke Befreiungsagentur, eine dekolonisierende Befreiungsagentur ist, irgendwie deren Kampf gegen die israelischen Staatsbürger auf ihrem Territorium by any means necessary, also alle Mittel erlaubt.
Alle Mittel erlaubt und alle Mittel erlaubt als Argumentation für enorme sexuelle Gewalt, ja, die seinesgleichen sucht. Also das ist als Feministin nicht nachvollziehbar, diese Argumentation von quasi die Opfer braucht es halt.
Naja, aber das
oder es gab sie gar nicht erst, was ich eigentlich noch.
Oder es gab sie gar nicht erst, naja, oder es ist eben doch irgendwie auch viel, also auch gelegentlich mal so DemonstrationsteilnehmerInnen in Berlin gefragt worden, die so bei Queers for Palestine, so was die dann denken, was mit den Queers in Palestine so los ist, wenn die da mal sind. Und da meinen sie, das sei jetzt nicht die Frage, weil es geht jetzt erstmal darum, dass in Palestine befreit sind. Das kann man so sehen, heißt aber gleichzeitig auch, dass wir an dem Punkt wieder am Ende der 60er Jahre sind, als ja nämlich der Feminismus und auch die queer, sagte man damals noch nicht, aber die schwul-lesbische Emanzipation einfach nur Nebenwidersprüche waren. Ich meine, der Hauptwiderspruch war damals noch der Klassenkampf bekanntlich. Heute ist dann offensichtlich der postkoloniale Kampf und diesem Hauptwiderspruch haben sich alle anderen Nebenwidersprüche unterzuordnen. Und das ist meines Erachtens irgendwie eine eine Bankrotterklärung irgendwie großer, zumindest sehr lauter und auch sehr einflussreicher Teile der queer-feministischen Bewegung.
Mhm. Queers for Palestine, du bist sehr pointiert in Interviews oder in Talks über deine Haltung gegenüber dieser Gruppierung. Der Widerspruch ist natürlich offensichtlich. Also wer sich mit einer queeren Szene, wenn man die überhaupt so nennen kann, im Gazastreifen auseinandersetzt, war es in den letzten Jahrzehnten eigentlich so, dass wer sich als queer gefühlt hat und überhaupt die Möglichkeit hatte, diesen Gedanken nachzugehen, ist nach Israel geflüchtet, um dort diese Sexualität auszuleben. Ja. Kannst du noch ein bisschen elaborieren, was dich am meisten an dieser Bewegung stört?
Was mich daran am meisten stört, ist abgesehen davon, dass es dafür überhaupt keinen Blick gibt, ist, dass es eine völlig unklare, wenn man sich die Demonstrationen ansieht und wenn man sich die Pamphlete ansieht, die dann irgendwie, da wird ja viel in der Generation, wird ja das meist auf Instagram gemacht, dass es keine Unterscheidung gibt zwischen Palästina und der Hamas oder der Hezbollah. Und das gehört zu einer längeren Geschichte der progressiven Linken, also jedenfalls auch in Deutschland, aber auch in den USA, dass die demokratischen Dissidentenkräfte im Gazastreifen, die schon seit der Machtergreifung der Hamas 2006 irgendwie sich gegen die Hamas ausgesprochen haben, irgendwie unter Einsatz ihres Lebens und ihrer Existenz, dass die von der westlichen postkolonialen Linken an keinem Punkt in irgendeiner Weise unterstützt worden sind. Mhm. Und das setzt sich jetzt fort, irgendwie, dass dann bei den Queers for Palestine-Demonstrationen, das war beim Dyke March in Berlin zum Beispiel, dass dann plötzlich überall an den Wänden Graffiti mit diesem roten Hamas-Dreieck irgendwie angebracht werden, irgendwie als Zeichen dafür, dass Palästina befreit werden muss. Aber es ist eine Feindmarkierung der Hamas, die sich sogar noch mal zurückverfolgen lässt, irgendwie das ist ja perfide daran, irgendwie in die Markierung in den deutschen Konzentrationslagern. Das war nämlich die Markierung für politische Gefangene. Diese Trennung überhaupt nicht existiert in dieser Szene, ist für mich völlig unverständlich. Und in einer breiteren Ebene ist es natürlich auch so, dass selbstverständlich ist die sowohl die Hamas als auch die Hezbollah in unterschiedlichem Maße, aber das sind Proxys der islamischen Revolutionswächter im Iran. Und wir haben es gerade in den letzten Tagen, ich meine, die Bilder haben Sie vielleicht alle gesehen, irgendwie, also dieses unfassbare Bild von der jungen Frau, die sich weigert, den Schleier zu tragen, da und dann irgendwie nackt irgendwie, oder also nur in Unterwäsche durch die Straßen läuft. Es gab jetzt immerhin ein bisschen Unterstützung von deutschen Feministinnen, irgendwie, aber da bleibt man auch sehr schweigsam. Also es gibt offensichtlich irgendwie, also gerade eine völlig, auch bei Butler. Also
weil man überfordert ist, oder? Mit der Situation. Die verletzliche Frau in der Unterwäsche wird brutal in ein Auto gezerrt. Die Solidarität ist eigentlich automatisch dadurch die starken Bilder. Ja. Und gleichzeitig, was macht man jetzt mit dieser Situation im Kontext des Konflikts?
Es passt nicht ins eigene Weltbild. Das ist irgendwie, und das finde ich das größte Problem gerade, dass die Fronten so vernagelt sind, dass auch Empathie an solchen Situationen gar nicht mehr hergestellt werden kann. Mhm.
Du analysierst in deinem Essay nicht nur, inwiefern der Queerfeminismus falsch abgebogen ist, inwiefern Butler sich verrannt hat, sondern auch, inwiefern die Bewegung Black Lives Matter antisemitische Züge hat. Auch hier bitte ich dich, diese Spannung zwischen People of Color und der jüdischen Bevölkerung zu elaborieren?
Ja, das gehört zu den, ich finde, es ist wichtig, dass bei der Beurteilung und beim Blick auf Black Lives Matter, weil es ja eben, wie ich gesagt habe, irgendwie auch dann irgendwie die Bewegung war, die den Begriff Wokeness nochmal irgendwie in positiver Weise auf die Agenda gebracht hat und die viel dafür getan hat, irgendwie wie rassistische Diskriminierung in den USA irgendwie das wieder irgendwie auf die Agenda zu bringen, wie die gleichzeitig verstrickt ist zu großen Teilen in eine lange Geschichte des afroamerikanischen Antisemitismus. Und die reicht zurück irgendwie bis mindestens irgendwie zur, äh, bis, was ist denn, zur, äh, als, bis zu dem Punkt, als nach dem Tod von Martin Luther King sich die Nation of Islam zu einer zur wichtigsten Agentur oder zu einer der wichtigsten Agenturen des afroamerikanischen Befreiungskampfes gemacht hat. Wir haben, wie alle, die sich mit Popmusik mal beschäftigt haben, irgendwie im Hip-Hop, also gerade auch im politisch ambitionierten Hip-Hop seit den 80er Jahren, ganz starke antisemitische Züge, antisemitische Narrative. Und es gibt, das fand ich interessant, aber darauf bin ich bei den Recherchen gestoßen, irgendwie von Anfang der 90er Jahre, einige Texte von schwarzen postkolonialen Theoretikern und von Henry Louis Gates Jr. und von Cornel West, der übrigens bei den Wahlen nochmal als unabhängiger Kandidat angetreten ist.
Ne? Ah, tatsächlich. Also,
ja. Ich glaube, nicht mit einem nicht messbaren Ergebnis irgendwie. Aber es gab zumindest das nochmal gewissermaßen so. Also eine der leuchtenden Figuren der afroamerikanischen und postkolonialen Emanzipation und Theoriebildung seit mehreren Jahrzehnten. Und von beiden gibt es Anfang der 90er Jahre Texte, wo sie davor warnen mir, dass mittlerweile der Antisemitismus in der schwarzen Community irgendwie stärker ist irgendwie als unter weißen Menschen. Was unter anderem an dem starken Einfluss der Nation of Islam liegt. Es gab dann damals irgendwie eine sehr dicke Bände, die quasi so das afroamerikanische Pendant zu den Weisen von Zion sind, wo immer erläutert wird, dass der Sklavenhandel vor allem von Juden organisiert und wurde und die vor allem Juden daran profitiert haben. Das setzt sich fort dann bis zu antisemitischen Unterströmungen bei Black Lives Matter. Es gibt dann eine Gruppe Blacks for Palestine. Und dann auch irgendwie viele, auch die Verschwörungstheorie, dass die zum Beispiel die Mörder von George Floyd diese Technik des Luftabdrückens beim israelischen Militär gelernt hätten. So, also es gibt irgendwie einen ganz starken Drang. Und interessant fand ich, weil wir über Solidarität gesprochen haben, und anderem deswegen habe ich es auch irgendwie mit im Buch behandelt, sowohl West als auch Gates fragen sich Anfang der 90er Jahre, es gibt eine so lange Geschichte des gemeinsamen Kampfes von Juden und Schwarzen.
Des gemeinsamen Leidens.
Des gemeinsamen Leidens, des gemeinsamen Kampfes, der gemeinsamen Emanzipation. Martin Luther King war umgeben von jüdischen Mitstreitern. Irgendwie einer der zentralen Songs der schwarzen Befreiungsbewegung, Strange Fruit, bekannt gemacht durch Billie Holiday, wurde von einem jüdischen Komponisten geschrieben, über Meropol. Es gibt eine lange Geschichte und das bricht irgendwann in den 80er, 90er Jahren. Weil und warum? Why target the Jews? Fragt Henry Louis Gates Jr. Eben darum, weil man sich als die Nation of Islam ein Interesse daran hat, sich irgendwie an die Spitze der afroamerikanischen Befreiungsbewegung zu setzen. Es geht um Macht, es geht um Identitätspolitik. Und das geht immer am besten, indem man sich Sündenböcke sucht, indem man die Juden aus dieser Solidarität ausnimmt. Das ist halt immer ein reines Machtspiel. Und beide Anfang der 90er weisen, appellieren eindringlich irgendwie an alle, die das lesen, irgendwie sich an den Gedanken der Solidarität zu erinnern, weil, es gibt also so ein Martin Luther King Zitat irgendwie so, ich muss auch so aus dem Kopf zitieren, irgendwie, wir können unsere Kämpfe nur gemeinsam führen irgendwie, und wer das eine verrät, der verrät auch das andere.
Du leitest ja auch ein bisschen her, dass es in eine Richtung von einer Opferhierarchie geht. Und ich glaube, als Weißbeobachterin dieser Debatte, und ich glaube, das können wir auch kurz betonen, dass wir beide über diese Bewegung hier sprechen, beide weiß sind. Ich tue mich sehr schwer mit dieser Opferhierarchie, weil es am Schluss nochmal, was wir vorhin auch schon angetönt haben, so klar wird, dass die Empathie verloren gegangen ist. Wie können wir das überwinden?
Ich glaube, wir können es vor allem dann überwinden, wenn es uns gelingen würde, so wieder miteinander ins Gespräch zu kommen, dass wir uns über unsere Perspektiven auf die Politik und auf die Welt und etc. miteinander verständigen und auch in einer Art und Weise miteinander streiten, wobei trotzdem klar ist, irgendwie so, wir hören uns gegenseitig zu. Und das ist das große, auch das große Drama, das ist auch richtig, wer öfter auf Podien sitzt oder Bücher schreibt, hat das in den letzten 10 Jahren miterlebt. Es wird eigentlich nur noch untereinander diskutiert. Es gibt eine ganz starke Furcht oder Abneigung dagegen, mit, mit Menschen auf Bühnen zu sitzen, die eventuell anderer Meinung sein könnten oder anders markiert sind als man selber irgendwie. Und das heißt, dass irgendwie so kommt man halt nicht ins Gespräch miteinander. Und stattdessen wird die Polarisierung, wird dieses binäre Denken irgendwie einfach dadurch weiter verstärkt, dass man irgendwie in diesen einzelnen, wie man so sagt, Bubbles verbleibt.
Die Polarisierung, oh mein Gott, die Polarisierung, die daraus entsteht, haben wir jetzt gerade bei den US-Wahlen gesehen. Ich meine, Donald Trump hat es geschafft, mit seinem Campaign-Team einerseits durch Algorithmen in muslimischen Gemeinden Werbung auszuspielen, die Kamala Harris vor der Israel-Flagge zeigt, ja. Dann wiederum in Gemeinden, wo es mehr Jüdinnen und Juden gibt, das gleiche Bild mit ihr vor einer Palästinenser-Flagge. Er hat großen Zuspruch aus muslimischen Bevölkerungsteilen erhalten. Gleichzeitig hat er mit Kanye West einen Rapper an seiner Seite, der sich öffentlich antisemitisch schon öfters geäußert hat.
Donald Trump kann einfach alles. Ja, aber das ist auch irgendwie, man ist da auch wirklich, aber da ist man wirklich ratlos. Also das kann ich auch irgendwie, ich meine, da kann man auch keine Essays mehr schreiben. Ich meine, man hat ja auch irgendwie immer das Gefühl, dass zumindest irgendjemand, der zuhört, der guten Willens ist oder irgendjemand. Da ist es einfach wirklich so, da werden jetzt irgendwie bestimmte Zeichen hin und her geschoben, um bei bestimmten Wählergruppen zu punkten. Das ist aber nicht nur bei Trump so, das ist irgendwie, ich meine, jeder, also nicht jeder, aber ich und viele andere haben den Atem angehalten, als bei den französischen Wahlen Serge und Beate Klaasfeld irgendwie sich für Marine Le Pen ausgesprochen haben, weil die französische Linke oder Mélenchon einfach so dermaßen antisemitisch geworden ist, dass die Klaasfelds, also die großen, alten, verdienstvollen Nazi-Jäger, vielleicht auch so Helden meiner Jugend irgendwie so, meinten irgendwie so, wir können die Linke ist so antisemitisch irgendwie, denn mit denen können wir nicht mehr koalieren. Also es ist natürlich darauf hingewiesen, dass irgendwie der Antisemitismus bei Le Pen irgendwie auch eher so notdürftig unter den Teppich gekehrt wurde. Irgendwie so. Aber das ist natürlich ein Irrtum, aber auf der anderen Seite müsste auch jeder Linke mal an den Punkt kommen zu sagen, so, wenn das schon so weit ist, dass die mit uns nicht mehr, was ist denn da schiefgelaufen? Sind wir dann jetzt noch wirklich auf der richtigen Spur? Was machen wir da eigentlich gerade? Und wenn man dann noch mal weiter in die deutsche Politik guckt, haben wir dann irgendwie eine sonderbarste Koalition. Also das Bündnis Sarah Wagenknecht hat jetzt irgendwie gleichzeitig irgendwie zur Entwaffnung oder zum Stopp der Waffenlieferung an Israel und an die Ukraine aufgerufen. Also da ist man jetzt pro Palästina und pro Putin, also offensichtlich auch so ein anti-westlichen Effekt. Die AfD weiß es, glaube ich, gerade nicht so richtig, weil die haben das Problem, die wollen halt antisemitisch und antimuslimisch sein. Und dann, das kriegt man dann nicht so richtig zusammen. Und die wollen halt sich einerseits irgendwie als große Freunde des Staates Israel darstellen, weil er jetzt von einer rechtsextremen Regierung geführt wird natürlich. Und auf der anderen Seite wollen sie aber sämtliche KZ-Gedenkstätten schließen, weil mit dem deutschen Schuldkult muss ja jetzt mal Schluss sein. Also das, was ich vorhin sagte, irgendwie so, die Linke zerstreitet sich immer und die Rechten nicht. Die Rechten wissen gerade auch nicht so richtig, aber denen nimmt man oder die nehmen ihre eigenen Widersprüche nicht so ernst und die Wähler schon gar nicht. Denen ist es irgendwie egal, wenn da jemand Unsinn redet.
Die kommen damit durch irgendwie. Kommen damit besser durch. Wir lachen darüber, aber irgendwie ist es auch sehr.
Irgendwann ernst. Muss man da aber auch mal drüber lachen, Emmy. Das ist irgendwie, es muss auch mal den, je näher man, also je tiefer man in diesen Irrsinn einsteigt, Emmy, desto lächerlicher wird es ja auch irgendwie. Das, wenn ich denn das einmal nochmal sagen darf, Emmy, mein Buch ist ja auch erstmal vor allem eines, das befasst sich nicht, bin kein Israel-Experte und es geht jetzt auch nicht um Nahostpolitik, bin weit davon entfernt, irgendwie in irgendeiner Art und Weise irgendwie die israelische Militärpolitik oder irgendwie den israelischen Rechtsextremismus, insbesondere die nationalreligiösen orthodoxen Kräfte in irgendeiner Art gut zu heißen. So, dass dann darum ist, es geht eben auch jetzt nicht irgendwie um Geopolitik in einem konkreten Sinne. Es geht darum, wie das in bestimmten Diskursen eingeordnet wird, und zwar in der, glaube ich, sehr, 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 sehr schematischen Weise eingeordnet wird, die unser Denken hier prägen. Und welche Schlüsse kann man daraus ziehen, dass diese Einordnungen so schematisch sind? Und wie kann man das wieder öffnen?
Etwas Ähnliches wünscht sich auch der Autor Thomas Mayer, der Schweizer Autor Thomas Mayer. Er hat in einem Interview mit dem Tagesanzeiger vor einem Jahr gefordert, ich paraphrasiere, alle Hamas-Brüder sollen erschossen werden. Ein Jahr später hat er nochmal ein Interview mit dem Tagesanzeiger mit uns gemacht und er zeigte sich eigentlich vor allem verzweifelt über die Situation, auch schockiert über seine eigenen Worte von damals. Er sagte in dem Interview, ich bin einfach nur müde und verzweifelt und ich empfinde diese hysterischen Parteinamen für die eine oder die andere Seite als dumm und bösartig. Bei einem Auftritt von dir in Deutschland hat sich mal eine Frau gemeldet und die meinte, ich bin eigentlich links, aber ich gehe anscheinend an die falschen Demos. Wo kann ich jetzt mitdiskutieren? Was Mayer hier, finde ich, sehr emotional und sehr treffend beschreibt, diese hysterische Parteinamen. Auch hier wieder gibt es anscheinend eine Überforderung, wie man jetzt richtig mit dem Konflikt umgeht.
Ja, es gibt eine Überforderung, wie man richtig mit dem Konflikt umgeht. Ich meine, Thomas Mayer ist noch mal betroffen durch seine Biografie. Es ist aber eben auch so, dass es bei dieser Überforderung auch eine, wie ich im Buch versuche zu beschreiben, eine fast schon eschatologische Überinterpretation dieses Konfliktes gibt. Ne? Ich meine, es ist irgendwie, also wie immer, wenn Jüdinnen und Juden im Spiel sind, wird es irgendwie zu einer großen weltpolitischen Frage. Alle anderen Konflikte drumherum sind ja fast völlig aus den Augen verloren. Irgendwie. Also vergleichsweise, wenn man sich ansieht, wie viel Coverage irgendwie der Nahostkonflikt in den deutschen Medien bekam im Vergleich zum Ukraine. Zum Ukraine-Krieg, zum Sudan, alles, was noch drumherum passiert. Irgendwie. Also es gibt einen ganz starken Fokus. Also da wird offensichtlich, das ist ja auch, ich bin ja jetzt nicht der Erste, mir das aufgefallen ist, auch mal in Deutschland ein Vorwurf irgendwie so, wenn Deutsche über Israel reden, dann reden sie vor allem über sich selber. Das ist offensichtlich aber nicht nur in Deutschland so, das ist auch irgendwie in den USA so, das ist in Frankreich so, irgendwie, das ist irgendwie ein...
Wir setzen uns gerne auf die Neutralität. Wir ziehen uns gerne in die Neutralität zurück.
Ja, ihr verwaltet dann die Konten.
Das genau. Recht. Aber, wir verwalten das Geld.
Aber das Bedürfnis gibt daran etwas auszuagieren, was die eigenen Diskurse strukturiert. Und dass das aber gleichzeitig das Wort Polarisierung fiel schon öfter, in einer extrem polarisierenden Weise. Das ist für mich eben auch ein Zeichen dafür, dass diese ganzen Diskurse, die man so als Vogue bezeichnen könnte, irgendwie so komplett, also das ist der Symbolkonflikt und auch das Symbol dafür, dass aus einer offenen Diskurskultur, die es wirklich mal gab, glaube ich, jedenfalls in der positiven Sinne begriffene Postmoderne in den 90er Jahren, wirklich generell wieder ein ganz starkes Bedürfnis nach gut, böse, nach, da hat Martin Stein dann doch schon recht, nach bestimmten identitären Zuordnungen gekommen ist. Und dass sich das natürlich dann auch in einer bestimmten Art und Weise spiegelt, dass wir haben schon über die Trump-Werdung von Judith Butler geredet. Es gibt bestimmte sehr unbehagliche Spiegeleffekte zwischen dem, was man als reaktionäre Rechte beschreiben kann und dem, was mal die progressive Linke war. Wie auch zum Beispiel, auch interessant, das ist ja auch so ein Punkt, wir haben die Siedlerkolonialisten und die vermeintlich indigenen PalästinenserInnen. Es gibt dann wiederum die israelische Autoren, die jetzt in den letzten Monaten viel daran gesetzt haben, nochmal zu erläutern, dass die Israelis natürlich viel indigener sind als die Palästinenserinnen, weil die waren ja schon vor 5000 Jahren da und die erst vor 3000. Ich glaube, so kommt man auch nicht weiter, wer jetzt indigener ist als der andere. Ich glaube, das Problem liegt unter anderem auch im Begriff der Indigenität selber. Und das ist auch so ein Begriff, der irgendwie von bestimmten auch Dekolonisierungserfahrungen, dann irgendwie, wo es sehr sinnvoll ist, darüber zu reden, also gerade mit dem amerikanischen und kanadischen Siedlerkolonialismus und dann irgendwie dem Massenmord und der Vertreibung der indigenen Völker, der dann aber übertragen wird auf alle möglichen anderen weltpolitischen Konfliktherde und weltpolitischen Orte irgendwie so. Und im Fall des Nahostkonflikts macht da einfach überhaupt keinen Sinn. Das passt aber auch wiederum dazu, dass große Teile des sich als postkolonial verstehenden Kulturbetriebs, die in den wiederum in der Zeit der Postmoderne viel Euphorie und Arbeit gelegt haben in die Eroberung der Zukunft, ins Überwinden von Identitäten. Jetzt so, dass wie man auf den großen letzten Kunstausstellungen gesehen hat, zum Beispiel auf der Venedig-Biennale, irgendwie so das Indigene wieder als neuen Leitbegriff entdeckt hat. Also plötzlich muss jetzt alles irgendwie indigen geklöppelt, gebartigt irgendwie und getanzt werden. Das heißt, irgendwie jeder, und das heißt, es werden auch irgendwie ja, viele afrikanische Stimmen, die sich irgendwie durchaus darüber beschweren, irgendwie so, dass der große Modernismus, den man auf vielen afrikanischen Staaten, gehen Sie mal nach Ghana, irgendwie so in die dortige Start-up-Szene, dass das einfach jetzt wieder überdeckt wird durch irgendwie so das indigene Vorstellung von eines ursprünglichen Afrikas. Und das natürlich letztlich auch, das kommt auch aus bestimmten Enttäuschungserfahrungen mit der Globalisierung, also die Globalisierung als großer kultureller Motor und auch Utopie der 90er Jahre, auch im woken postkolonialen Denken, ist jetzt mittlerweile ähnlich wie bei der Rechten wiederum ersetzt worden durch die Sehnsucht nach Ursprünglichkeit, Authentizität, Herkunft und letztlich Scholle. Ich meine, das Indigene läuft ja, lässt sich darauf hinaus, dass man irgendwohin zurück will, wo es mal irgendwie vorzivilisiert war und schöner als heute. Und nichts anderes wollen die Rechten ja auch. So. Ja, tut mir leid.
Ja. Du hast mir im Vorgespräch gesagt, dass du das Gefühl hast, dass Wokeness oder das System der woken Gedanken, dass dieses System verglimmt. Und gerade heute, wir haben das am Anfang schon angetönt mit der erneuten Wahl von Donald Trump und seiner Instrumentalisierung dieses Begriffs, dieses Systems in seinem Wahlkampf. Wie können wir mit diesem eigentlich sei achtsam, dieser Solidarität, der Empathie, all dem, über das wir heute gesprochen haben, wie können wir das doch noch irgendwie aufrechterhalten? Denn du schreibst ja trotzdem auch in deinem Essay, Vogue ist zutiefst demokratisch.
Ich glaube, dass das, wenn man es positiv versteht, der Gedanke der Wokeness, also worum geht es denn? Also wir wollen Diskriminierung abbauen, wir wollen Marginalisierung abbauen, wir wollen, dass alle möglichst gleichberechtigt sichtbar und hörbar werden, sind, sich an öffentlichen Diskursen beteiligen können. Und das ist ja zunächst einfach mal nichts anderes als der Gedanke der liberalen Demokratie selber. So, der muss halt in einer bestimmten Art und Weise irgendwie durchgesetzt werden gegen Machtverhältnisse, die verhindern wollen, dass alle gleichermaßen, ne, bestimmte Privilegien, irgendwie, herausgehobene Positionen in Diskursen, irgendwie, dass die in Frage gestellt werden. Das ist ja auch ein Teil der wiederum hysterischen Anti-Vogue-Reaktionen von rechts, irgendwie, dass jetzt plötzlich Menschen mitreden, auf die man früher gerne verzichtet hat, irgendwie, sondern über die man geredet hat, irgendwie, und die man irgendwie, jetzt so plötzlich sitzt man mit Frauen auf der Bühne, ne? Oder man sitzt in diversen Roundtables und so. Ich empfehle nur für alle, den Vogue auf die Nerven geht, mal einen Blick in, auch das gab es ja auch, ne? Den internationalen Frühshop mit Werner Höfer in den 70er Jahren, wo dann immer sieben rauchende Männer über die Weltpolitik diskutieren irgendwie und eine Frau schenkt gelegentlich Wein nach. Ja. So, das ist ja.
Das sind wahrscheinlich die goldenen Zeiten, auf die sich Donald Trump jetzt wieder freut,
oder? Das waren die goldenen Zeiten des Journalismus, ja.
Ja, genau.
So, und das ist natürlich irgendwie so, dahin wollen wir nicht zurück. Und ich glaube, ein Teil der Antwort auf deine Frage wäre, ich glaube, man muss auch erstmal, und wenn es zumindest erstmals die Martensteins sind, davon gibt es ja einige, die man klar macht, irgendwie so, in eurer Anti-Vogue-Hysterie macht ihr euch, muss ich mal jetzt nochmal wieder diskurspolitisch zu sagen, reist ihr auch mit auf dem Ticket, die Vogue erstmal nur als Deckbegriff für die liberale Demokratie betrachten. Also um nichts anderes geht es ja. Es geht ja jetzt nicht nur darum, bestimmte Minderheiten irgendwie oder den Genderstern abzuschaffen oder was auch immer, sondern es geht einfach darum, zurück zu einer autoritär formierten Gesellschaft zu kommen, in der, wie man ja bei Trump sehr gut sehen kann mit seinen ganzen Buddies, Elon Musk, Peter Thiel, die ganze neue Silicon Valley Aristokratie irgendwie so. Es geht einfach darum, dass das einige wenige Männer wieder die Geschicke in aristokratischer Weise des Landes bestimmen. So, und das ist damit gemeint, wie die wollen nicht mehr Vogue sein. Dass das irgendwie auch in deutschen Medien, auch sich als liberal verstehenden Medien oder selbst in konservativen Medien irgendwie als ernst genommen wird, als wolle da jetzt jemand wie Donald Trump wieder eine Freiheit herstellen für die Bürger des von ihm regierten Staates. Das ist natürlich der allergrößte Irrtum. Also dagegen muss man das, und ich würde aber auch immer denken, das muss man auch versuchen, den Konservativen, die guten Willens sind, klar zu machen, was da jetzt gerade auf dem Spiel steht. Und das irgendwie so wie dann von der reaktionären Seite, irgendwie von der nationalistischen Seite, diese Anti-Woke-Hysterie formuliert wird. Es geht irgendwie tatsächlich irgendwie um die freiheitliche Gesellschaft im Ganzen.
Glaubst du, der Begriff Wokeness ist noch zu retten nach der Wahl Donald Trumps in den Zeiten, in denen wir uns momentan befinden? Oder spielt das eigentlich sowieso gar keine Rolle? Weil das ist ja ein Begriff.
Naja, der wird als Hassbegriff irgendwie weiter natürlich kursieren. Nein, ich glaube, als positiver Emanzipationsbegriff ist dann nicht mehr zu retten. Die Frage ist ja eher, was an der Idee zu retten ist. Und da ist es halt so, dass die Idee des solidarischen Dialoges, der Empathie auch mit Menschen, die im eigenen Weltbild offenbar irgendwie auf der falschen Seite stehen, dass das unbedingt zurückkehren muss in linke Debatten. Das wäre mein Wunsch, was ich versuchen wollen würde, damit zu sagen. Mehr Nachdenken, mehr Empathie.
Ich finde, es ist ein wunderbares Schlusswort. Ich glaube, wir schließen an diesem Punkt. Und in diesem Sinn danke ich Ihnen ganz herzlich, dass Sie heute hier waren und mit uns diskutiert haben. Und bitte um einen herzlichen Applaus für Jens Balzer.
Danke fürs Zuhören. Dankeschön.